Liebe Schwestern und Brüder, jetzt wird es etwas wärmer, wie wir es uns eigentlich vom Mai wünschen. Mai, der für uns ja meistens der Monat ist, der Osterfeiern, wo noch Ostern nachklingt, die Zeit der Auferstehung. Mai, der in der katholischen Kirche traditionell auch der Marienmonat ist. Ich bin in dieser Woche am 13. Mai, das ist ja der Fatima-Tag, am 13. Mai 1917 ist Maria den Kindern in Fatima, Jacinta, Francesco und Lucia, erschienen. Sie hat den Rosenkranz in der Hand gehabt und hat sie aufgerufen zum Gebet, zur Bekehrung und zur Umkehr und so weiter. Am 13. Mai, an diesem Tag hat es sich gut getroffen, da haben wir gerade ein Treffen gehabt von unserer Kinder-Jugendgruppe in Hall, die ja auch mit dem Franziskanergymnasium zusammenhängt. Wir sind nach Absam hinauf gebilgert, haben unterwegs den Rosenkranz gebetet und ich habe den Kindern auch erklärt, was der Sinn des Rosenkranzes ist, nämlich mit Maria auf Jesus zu schauen. Wir haben auch Geheimnisse aus dem Leben Jesu betrachtet und auch haben verschiedene Anliegen, auch Fürbitte eingebracht. Und oben dann bei der Kirche habe ich natürlich die Kinder gefragt, die meisten wussten ja, in Absam gibt es ja das Besondere, das ist dieses Marienbild. Ihr kennt ja dieses geheimnisvolle Marienbild, das in einer Notsituation plötzlich in einer Bauernstube in diesem Glas erschienen ist. Plötzlich war dieses Bild da, das wurde auch untersucht auf der Universität Innsbruck. Die Wissenschaftler, man hat es versucht auch zu entfernen. Die Wissenschaftler haben einfach gesagt, das ist das Geheimnisvolle. Das können wir nicht erklären, wie das entstanden ist und so weiter. So haben wir in unserer katholischen Kirche auch immer wieder solche Zeichen bekommen, auch vom Himmel, wo sich Maria gezeigt hat als Begleiterin der Kirche. Auch in den Marienerscheinungen, die anerkannt worden sind. Fatima, Lourdes, Medjugorje ist noch nicht anerkannt. Medjugorje war für mich persönlich ein sehr wichtiger Ort, wo ich eigentlich so richtig erst zum Glauben an Jesus gefunden habe. Durch die Wallfahrt, durch die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, durch die Gebetsatmosphäre, die da unten geherrscht hat. Ich habe dann anschließend angefangen zu beten auch. Das war so im Jahr 1988, 87, 88. Und so muss ich sagen, eigentlich Medjugorje war für mich ein Ort, wo ich zur Kirche gefunden habe, wo ich Jesus gefunden habe, wo ich Feuer für Jesus gefunden habe. Medjugorje war für mich eine Geisterfahrung. Und deshalb sage ich schon, aus meiner Lebenserfahrung, aus meinem Lebensweg heraus, sage ich, Medjugorje hatte etwas auch mit Maria zu tun. Maria zeigt sich hier als eine Prophetin, die die Menschen zum Gebet ruft, zum Bibellesen, zur Feier des Gottesdienstes, zur Umkehr, zum Frieden. Maria zeigt sich als Prophetin. Ich habe selber, das sage ich auch aus meiner Biografie erlebt, Maria als eine Helferin. Und deshalb liebe ich Maria und will immer wieder an sie denken. Und ich weiß natürlich, Maria ist nicht Gott, aber Maria ist eine wunderbare Helferin. Ich will sie lieben als die Mutter von Jesus. Ich will sie verehren, weil sie uns ein so schönes Vorbild ist für den Blick auf Jesus. Und wenn wir hier schauen in unsere Kirche, schon vorn auf der Fassade, Giebelfassade, groß die Frau mit dem Licht umgeben, die Frau mit den Füßen, sie steht über der Erde, dem Mond unter ihren Füßen, dann auch die Schlange, sie tritt auf die Schlange, sie zertritt das Böse und sie ist gekrönt, eine Königin. So auf den ersten Blick könnte man sagen, was haben denn die da? Und wenn man hereinkommt in die Kirche, auch wieder eine Frau. Mittendrin am Bild, am Hochaltar steht diese Frau. Eigentlich ganz ähnlich wie draußen in der Giebelfassade, auch mit Licht umgeben, dann die Sterne, sie steht auf der Erde, der Mond ist unter ihren Füßen, sie tritt auf die Schlange hat noch den Apfel im Kopf, das sieht man hier nicht so schön, die Schlange hat den Apfel im Kopf, im Maul und unten auf der Erde ist der Baum, der Hinweis auf die Versuchung bzw. auf den Verrat der ersten Menschen. Der Apfel steht für diesen Verrat der ersten Menschen, dieses Misstrauen der ersten Menschen gegenüber Gott. So auf den ersten Blick könnte man sagen, ja, was haben denn die da? Beten die eine Frau an? Und ich könnte als erster sagen, nein, die Kirche erfüllt nur die Frauenquote. Sie stellt die Frau ganz nach oben. Aber wir wissen, oder auf den ersten Blick könnte man sagen, okay, die beten ja eine Frau an. Ist das ihr Gott? Beten die eine Göttin an? Wie manche sagen, die Katholiken verehren Maria als Himmelskönigin. Und schon in der Bibel wird die Verehrung einer Himmelskönigin wiederholt verurteilt. Aber man muss den Hintergrund sehen. Hier geht es um eine Götzenverehrung. Und hier geht es nicht um die Menschen, die von Jesus erlöst sind. Denn Menschen, die von Jesus erlöst sind, werden durch Jesus wirklich Könige, Königinnen und Königstöchter und Königssöhne. Und deshalb muss man das immer, man muss verstehen, warum wir auf Maria blicken. Es gibt einen falschen Blick auf Maria, wenn man Maria auf die gleiche Ebene mit Jesus, mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist stellt. Das ist falsch. Maria ist nicht die vierte Person in der Dreifaltigkeit, aber sie ist die Mutter des fleischgewordenen Wortes und sie ist in der Dreifaltigkeit. Weil jeder, der an Jesus glaubt, ist berufen, in die Dreifaltigkeit hineingenommen zu werden. Wie Jesus sagt, ich bin im Vater, der Vater ist in mir, der Heilige Geist ist in mir. Das ist die Herrlichkeit, die Jesus hat, diese Liebesgemeinschaft mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Und in diese Liebesgemeinschaft werden wir alle hineingeholt. Und wenn wir hier so schön Maria haben, dann sage ich mal, du kannst das nur verstehen aus dem Glauben. Wir beten keine Göttin an. Und wenn wir sagen, Maria Himmelskönigin, dann muss man das richtig verstehen. Das ist kein Götzendienst, sondern das ist ihre Königschaft, die aus dem Glauben kommt. Und wenn hier vorn ein Kreuz wäre, ein großes Kreuz, das wäre wunderbar. Denn das Kreuz ist das Zeichen unserer Erlösung. Wenn hier vorne ganz groß der auferstandene Jesu wäre, im Mittelpunkt, vielleicht auch in der Fassade, das wäre wunderbar, denn Jesus ist unser Erlöser. Und für mich ist es wunderbar, dass hier Maria ist, weil Maria ist die Konsequenz des Kreuzes. Maria ist die Folge der Auferstehung. An Maria sehen wir, was Jesus mit uns macht. An Maria wird unsere Würde, unsere Hoheit sichtbar. Maria ist die Erste der Kirche. Sie ist die Erste, die Jesus angenommen hat, nicht nur im Leib, sondern auch im Herzen. Wie Jesus sagt, selig sind nicht nur die, die mich tragen. Selig ist nicht nur die, die mich getragen hat, sondern die das Wort Gottes hören. Und Maria gehört zu diesen Menschen, die das Wort Gottes gehört haben. Und so denke ich mir, wenn wir das richtig verstehen, wenn du auf Maria blickst, dann siehst du diese große Frau, wie erhaben sie dasteht, wie elegant, wie schön, wie strahlend. Und das Böse ist unter ihren Füßen, die Schlange, sie zertritt die Schlange, den Kopf der Schlange, sie ist Siegerin, sie ist Königin, draußen ist sie gekrönt, sie leuchtet und alles das kommt von Jesus. Wie Maria sagt, der Herr hat Großes an mir getan und der Engel sagt, für Gott ist nichts unmöglich. Für Gott ist es auch möglich, den Menschen zu einem Gott zu machen. Natürlich das richtig verstehen. Aber Jesus sagt ja auch schon, ihr alle seid Göttersöhne. Das sagt der Psalm, wir sind nur wenig geringer gemacht als Gott. Das sagt der Psalm, der schon vor Jesus gekommen ist. Gott hat uns eingesetzt als Herrscher über die Erde. Das heißt, aus seinem Geist heraus die Erde zu Gestalten in dieser Erde zu wirken. Schon der Psalm, der vor Jesus ein Loblied auf Gott ist, der stellt schon die hohe Würde des Menschen heraus. Um wie viel mehr sind wir würdig, die wir an Jesus glauben? Und Maria ist sozusagen für uns das Vorbild, sie ist das Urbild der Kirche. So verstehen wir Maria richtig. Wenn du Maria siehst, dann siehst du eigentlich auch deine Berufung. Elegant, groß, schön, triumphierend über das Böse. Die Erde ist unter deinen Füßen, der Mond ist unter deinen Füßen. Das heißt, die Elemente müssen dir dienen, weil du ein Sohn Gottes bist, eine Tochter Gottes bist. Und von diesem neuen Leben spricht ja gerade die Osterbotschaft, liebe Schwestern und Brüder, denn in der Osterbotschaft, so schön diese Lesung, die in der Osternacht gelesen wird, Römer 6, eine Schlüsselstelle. Da heißt es, wir, die wir auf Christus getauft sind, wir sind mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben. Dieses neue Leben strahlt in Maria. Wir sind der Sünde gestorben. Das heißt, wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Wir können die Sünde besiegen. Maria tritt der Schlange auf den Kopf. Das ist ein Zeichen, wir haben eigentlich die Sünde schon hinter uns gelassen. Wir sind Sieger über die Sünde. Das heißt, wir sind nicht verdammt auf die Sünde, verdammt auf das Böse. Wir sind nicht festgenagelt auf den Fluch. Wir haben Segen empfangen durch Jesus. Wir können die Sünde in unserem eigenen Leben besiegen. Durch die Taufe, durch ein Leben aus der Taufe, zu der der Blick auf Jesus gehört, zu der auch das Bekenntnis der Sünden gehört, immer wieder. Denn auch wenn wir geheiligt sind durch Jesus, wie Maria es zeigt, zeigt sich es auch in unserem Leben, zeigt es sich in der Kirchengeschichte, zeigt es sich auch heute, dass die Kirche gleichzeitig Geheiligte sind, aber auch Sünder. Nicht im Wesen Sünder. Wir sollen das nicht meditieren. Fabian betont das immer so, wir sind Heilige und das ist so wichtig. Er betont es immer wieder im Gebetskreis, ist wichtig. Wir müssen meditieren, dass wir heilig sind. Aber es ist auch wahr und gut, wenn wir uns immer wieder als Sünder bekennen. Das heißt nicht meditieren, ich bin ein Sünder, ich bin ein Sünder, ich bin ein Sünder, ich bin heilig. Aber ich bekenne mich als Heiliger auch immer wieder, ich habe gesündigt und in diesem Sinn bin ich ein Sünder. Das heißt, damit besiege ich das Böse, die Sünde, indem ich sie auch bekenne und es auch eingestehe. Und die Kirchengeschichte zeigt es nach und nach. In der Kirche hat es viele Sünder gegeben. Das heißt, Menschen, die einfach nicht dem Ruf gefolgt sind, die nicht die Taufe gelebt haben. Liebe Schwestern und Brüder, wir, wenn wir auf Maria blicken, dann blicken wir auf das, was unsere Berufung ist, nämlich das ewige Leben zu haben. Wie wir es heute gehört haben, im Brief des Apostels Paulus heißt es, der Paulus kommt in Konflikt mit den Juden und er sagt dann, okay, wenn ihr das Wort nicht hören wollt, das Evangelium, wenn ihr euch des ewigen Lebens unwürdig erweist, weil sie wollen nicht hören. Sie lästern Paulus, sie können es sich nicht anhören, sie sind eifersüchtig, weil er so viel Erfolg hat. Und dann hat er gesagt, dann wenden wir uns an die Heiden. Und dann heißt es, und als die Heiden das hörten, freuten sie sich und alle wurden gläubig, die für das ewige Leben bestimmt waren. Alle wurden gläubig, die für das ewige Leben bestimmt sind. Und das heißt, als Christen sind wir bestimmt für das ewige Leben. Maria zeigt es uns, im Licht Gottes zu sein, mit Jesus an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Das heißt, bei Jesus zu sein, in Jesus zu sein, mit Jesus das zu erleben, was Jesus sagt. Ich bin im Vater, der Vater ist in mir. Ewiges Leben heißt eigentlich nichts anderes, als in dieser Gemeinschaft, in dieser lebendigen Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist stehen. Und das Licht, das wir an Maria sehen, ist nichts anders als diese lebendige Gemeinschaft. Hier steht es, seht es über Maria ganz schön dargestellt. Oben der Vater, der Mann mit dem Bart. Mir gefallen diese Darstellungen nicht so, weil Gott Vater ist kein Mann. Er ist mehr als Mann und Frau, er ist Geist, aber es ist eine Darstellung. Gott der Vater, dann Jesus und darunter der Heilige Geist. Das ist diese Gemeinschaft, in der Maria steht. Liebe Schwestern und Brüder, und ich denke mir, es liegt an uns, dass wir da eintreten, dass wir das betrachten, dass wir das annehmen, wozu uns Gott erhebt, zu dieser Würde, zu dieser Eleganz des Lebens aus Gott, zu dieser Schönheit des Lebens aus Gott. Und Maria will uns dabei helfen, sie begleitet uns. Denn wir wissen es ja auch, wie es im Leben ist. Es geht nicht einfach, nur so einfach, glaub an Jesus und dann geht alles gut. Wir brauchen menschliche Hilfe. Wir brauchen Begleitung. Wir brauchen eine Gemeinschaft. Wir brauchen Gebetsgruppen, wozu ich euch so herzlich einladen möchte. Schließt euch Gebetsgruppen an. Und ich sage einmal, Maria ist so wie eine Übergebetsgruppe. Maria ist eine Gemeinschaft, eine Begleiterin. Die ist bei dir, die betet für dich. Ihre Nähe hilft dir, zu Jesus zu finden. Natürlich, es gibt viele Menschen, die Maria nicht verehren. Die sind auch im Herzen Jesu. Bei denen geschehen auch Wunder, so wie in den Freikirchen und so weiter. Der Heilige Geist wirkt auf vielfache Weise. Doch wir in der Kirche, ich sage einmal, wir haben ein Charisma. Mit Maria haben wir ein besonderes Charisma. Das bringt eine Wärme herein, sage ich auch einmal. Nämlich zu wissen, dass wir von der Mutter Jesu begleitet sind. Und es ist auch interessant, warum gerade Maria erscheint auch besonders immer wieder in der katholischen Kirche. Und sie lädt immer wieder die Menschen ein zum Rosenkranzgebet. Auch in Fatima hat sie einen Rosenkranz in der Hand. Auch in Medjugorje lädt sie ein, Rosenkranz zu beten. Ich habe einfach angefangen zum Rosenkranzgebet mit 18, 19 Jahren, also vor ungefähr 30 Jahren, weil Maria das gesagt hat. Der Priester hat gesagt, versuch es einmal. Wenn Maria es sagt, vielleicht weiß sie es besser als du. Probier mal. Und ich bis heute, 30 Jahre lang, ist mir der Rosenkranz ein sehr liebes Gebet geworden. Wir beten ihn jeden Tag. Der Rosenkranz ist erstens einmal der erste Teil. Gegrüßt seist du, Maria. Ein Blick auf diesen wunderbaren Moment, diesen biblischen Moment, wo das Wort Fleisch wird. Das Wort tritt ein in die Geschichte. Das ist ein großer Wendepunkt der Geschichte. Und dann, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Und das ist die Mitte des Rosenkranzes, Jesus. Im Rosenkranz blicke ich auf Jesus, was er getan hat. Wie Jesus sagt, wenn ihr mich erkennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Rosenkranz ist nichts anderes als Bibelbetrachtung. Einfach die ganz speziellsten Geheimnisse der Bibel herausgeholt. Und dann blicke ich, was hat Jesus getan und was hat er auch für mich getan. Für mich ist Rosenkranz auch immer der Blick auf meine eigene Identität. Denn jedes Rosenkranzgeheimnis hat etwas mit mir zu tun, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Ich empfange Jesus durch den Heiligen Geist oder der für uns gegeißelt worden ist. Jesus ist erfüllt mit dem Geist, er ist mit dem Geist im Leiden. Jesus befähigt auch mich im Geist in dieser Zeit zu sein, in den schweren Situationen zu sein. In jedem Geheimnis findest du einen Hinweis auf die Liebe Jesu, findest du einen Hinweis auf deine eigene Identität, was Jesus mit dir macht. Denn Jesus ist nicht für sich selbst in die Welt gekommen, er ist in die Welt gekommen, damit du heilig wirst, damit du die Heiligkeit lebst, damit du so glänzt wie Maria, damit du so erhaben bist in diesem Leben wie Maria, nämlich durch die Kraft von Jesus und damit du das Böse besiegst, wie Maria, die den Kopf der Schlange zertritt. Jesus lädt uns ein, komm, sei wie Maria, nimm teil an meiner Herrlichkeit, lebe als neuer Mensch. Lebe mit mir im Vater und im Heiligen Geist. Amen.